Grüße dich ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesu Christi. Heute ist der erste Advent. Vielleicht hat der eine oder andere von euch heute auch die erste Tür im Adventskalender öffnen dürfen. Meistens sind die Kinder ganz gespannt drauf. Heutzutage reicht es ja nicht, eine Schokolade zu bekommen. Es muss mehr sein. Weihnachten. Weihnachten ist immer mit Warten verbunden. Und man konnte schon in den Einzelläden, in den Geschäften Wochen vorher feststellen, dass Weihnachten auf uns zukommt. Advent, Adventus, wie man im Lateinischen sagt, das Warten. Warten auf was warten wir? Wir warten auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesu Christi und nicht auf das Erste, sondern auf das Zweite. Auch Kinder warten an Weihnachten. Als ich noch ein Kind war, ist gar nicht so lange her, da habe ich auf Weihnachten auch immer gewartet. Kinder, auf was wartet ihr an Weihnachten? Auf Geschenke, ne? Auf Jesus auch, aber auch auf Geschenke, ne? Genau. Geschenke. Mein Arbeitskollege, der nicht gläubig ist, erzählte mir, dass sie an einen Punkt kamen, wo sie den Kindern es offenbaren mussten, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Und er sagte, wir haben es unseren Kindern dann gesagt, es gibt keinen Weihnachtsmann, wir schenken euch immer die Geschenke. Und dann sagte der älteste Sohn, das ist eine Lüge, es gibt den Weihnachtsmann, das weiß ich. Aber den Weihnachtsmann gibt es nicht. Vielleicht zerstöre ich gerade Kinderträume. Aber so ist das nun mal. Von hier vorne wird die Wahrheit verkündet, Kinder. Thomas Nast, ein Cartoonist, hat im Jahr 1863, ist schon ein paar Tage her, den Weihnachtsmann erfunden. Er hat ihn in einer Zeitschrift gemalt und Coca-Cola hat diese fiktive Figur aufgegriffen und sie in ihrer Werbung verwendet, benutzt. Und dadurch ist der Weihnachtsmann so weltberühmt geworden. So viel zum Weihnachtsmann. Das größte Geschenk. Wer hat uns das größte Geschenk gemacht, Kinder? Sagt ruhig. Ja, Gott hat uns seinen Sohn geschenkt. Jesus ist das größte Geschenk an Weihnachten. Und das dürfen wir nie vergessen. Und eure Eltern schenken euch Geschenke, weil es der Anlass nun mal so hergibt. Ja, um euch zu zeigen, symbolisch zu zeigen, dass Weihnachten ein Fest ist der Freude. Ja, wir wurden beschenkt. Und Geschenke kriegen wir doch alle gerne, oder? Ja. Dieser Jesus, der auf die Welt gekommen ist, und hier gewandelt hat, er hatte in seinem Leben einmal ein Erlebnis, eine Situation, die wir uns heute etwas näher anschauen wollen. Und wir werden uns gleich einen Kurzfilm angucken, der dauert 111 Sekunden. Und dann werden wir weitermachen mit der Predigt, okay? Kinder, seid gespannt. Ich bitte das Medienteam, vielleicht das Licht abzudämmen und uns den Kurzfilm anzumachen.
Opfer. Du bist nicht fern vom Reich Gottes.
Wo ist hier sogar noch mehr gezeigt? Ja, vielen Dank an das Medienteam. Eine sehr interessante Situation, nicht wahr? Aber bevor wir auf diese Situation eingehen werden, ein paar Worte zu der Vorgeschichte, zum sogenannten Kontext. Jesus, er zieht in Jerusalem ein, er reitet auf einen Esel und die Menschen, sie feiern ihn. Sie legen Palmzweige auf den Weg, sie rufen, Hosianna, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. und sie feierten ihn als Mann Gottes, als Prophet. Aber wussten sie auch, dass es Gottes Sohn ist? Und Jesus erritt, wie es die Prophezeiung gesagt hat, auf einen Esel in Jerusalem ein, bis zum Tempel. Und er ging in den Tempel rein und gegen Abend ging er dann mit seinen Jüngern zurück nach Bethanien. Am zweiten Tag kommt Jesus wieder in den Tempel. Und was macht er dort? Jesus, er verbreitet dort etwas Unruhe, weil er die Händler vertreibt. Die Geldwechsler mit ihren Tischen stößt er um. Den Taubenverkäufer jagt er raus. Und es war ziemlich unruhig geworden auf einmal im Tempel. Die Schriftgelehrten und Hohepriester haben es mitbekommen. Vielleicht haben sie es auch mit den Augen gesehen. Und sie sagten sich, was will dieser Handwerker hier bei uns im Tempel? Warum verbreitet er hier so eine Unruhe? Warum zerstört er hier unser Geschäft? Was fällt ihm eigentlich ein? Und sie berieten sich und sagten, diesen Jesus, den müssen wir beseitigen. Wir müssen ihn töten. Am dritten Tag kam Jesus erneut in den Tempel. Und jetzt kommen drei unterschiedliche Gruppen auf ihn zu. Und sie haben alle eine Frage. Ja, also ihm werden drei unterschiedliche Fragen gestellt. Sie haben aber alle ein Ziel: Jesus mit seinen Worten zu fangen. Und so kommen zuallererst die Hohepriester, Schriftgelehrten und Ältesten auf Jesus zu und fragen ihn nach seiner Vollmacht. Wer hat dir die Vollmacht gegeben, das zu tun, was du hier tust, das zu sagen, was du sagst? Und Jesus, er erkannte es, dass sie ihn der Gotteslästerung bezichtigen wollten. Und er stellte ihnen eine Gegenfrage. Er sagte, die Taufe des Johannes, von wem ist sie? Weil er genau wusste, dass sie den Johannes nicht als Mann Gottes, als Propheten anerkannt hatten. Das Volk aber schon. Und jetzt standen sie im Zwiespalt. Sie sagten, wir wissen es nicht. Keine Ahnung. Und Jesus sagte, dann sage ich euch auch nicht, wer mir die Vollmacht gegeben hat. Dann schickten die Hohepriester, Schriftgelehrten und Ältesten eine zweite Gruppe zu Jesus. Die Pharisäer und Herodianer. Die Pharisäer, die das Gesetz und die Überlieferung hatten, und die Herodianer, die den Herodes anhangen, die politisch motiviert waren. Und sie kommen zu Jesus und fragen ihn nach der Steuer. Soll man die Steuer zahlen oder nicht? Auch das war eine Streitfrage im Volk, damals und heute immer noch. Und Jesus, er erkannte auch hier die Arglist hinter dieser Frage und sagte, gebt mir eine Münze. Sie gaben ihm eine Münze und er sagte, wessen Bild ist auf dieser Münze? Der Kaiser. Dann gib doch dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Welch eine weise Antwort. Dann kommt die dritte Gruppe, die Sadduzäer. Die Sadduzäer, die das Pentateuch hatten, die fünf Bücher Mose. Sie glaubten nicht an der Auferstehung. Und außerdem waren sie durch die Geschäfte im Tempel auch zu Geld gekommen. Sie profitierten davon. Sie kommen jetzt zu Jesus und fragen ihn nach der Auferstehung. Sie nehmen ein Beispiel von einer Frau, wo die Männer immer nur so wegsterben, und wessen Mann sie in der Ewigkeit sein wird. Und auch hier erkennt Jesus den Beweggrund der Frage, und er sagt, Gott ist ein Gott der Lebendigen und nicht der Toten. Dann hören die theologischen Fragen auf. Und ein Schriftgelehrter tritt hervor. Und jetzt sind wir bei der Situation angelangt, die wir uns gerade im Kurzfilm angesehen haben. Dieser Schriftgelehrte, er hat alles mit angesehen. Er hat alles beobachtet. Er hat diesen verbalen Kampf hautnah miterlebt. Und es muss total spannend gewesen sein, das so von der Seite zu beobachten. Und Er stellt Jesus die Frage aller Fragen, weil er merkt, dieser Jesus, der hat irgendwas, was andere nicht haben. Der hat eine Weisheit, die einen einfach nur umhaut. Und er stellt ihm eine Frage, die eigentlich in den, sag ich mal, höchsten Bildungskreisen diskutiert wurde. Die Frage nach dem ersten Gebot. Er traut Jesus zu, hier eine Antwort zu geben. Und er meint es wirklich ernst. Und er stellt ihm die Frage, was ist das erste Gebot? Sie hatten damals über 600 Gebote zu befolgen. Und ich lese uns die Stelle aus Markus 12, 29 bis 31. Ganz zufällig haben wir heute auch den Geburtstagsvers aus 5. Mose 5, Vers 6, das erste Gebot. Passt ganz gut. Ich lese uns aus Markus 12, 29, 31. Jesus antwortete ihm: Das erste von allen Geboten ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Jesus, er erkennt die Aufrichtigkeit dieses Mannes. Wir haben es auch im Kurzfilm gesehen, dass er ihm sagt, du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Und er gibt ihm die Antwort auf seine Frage. Er stellt hier das Doppelgebot der Liebe auf. Zuerst sagt er, es ist eine Tatsache, Gott ist Herr allein. Und du sollst ihn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt, all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Du sollst Gott lieben mit allem, was du hast. Mit allem. Das ist das erste und das höchste Gebot. Die Summe aller Gebote. Es ist nicht steigerungsfähig. Danach kommt nichts mehr. Es ist das höchste und erste Gebot. Und dieses Gebot, es galt nicht nur damals, es gilt auch uns Menschen heute. Allen Menschen gilt es. Nicht-Christen befolgen es nicht. Und nicht mal alle Christen befolgen es. Lieber Zuhörer, wie können wir Gott lieben? Geht das so einfach? Rick Warren, ein US-amerikanischer Baptistenpastor, er erzählt in seiner Predigt Folgendes. Er sagte, es kommen so viele Menschen zu mir und sagen mir, Rick, ich glaube, mein Problem ist, dass ich Gott zu wenig liebe. Und Rick sagt, ich sage diesen Menschen immer, das ist nicht dein Problem. Dein Problem ist, dass du die Liebe Gottes nicht erkannt hast in deinem Leben. Wenn du die Liebe Gottes in deinem Leben erkannt hättest, hätte es dich verändert. Gott liebt dich, wenn du Fehler machst. Und Gott liebt dich, wenn du keine Fehler machst. Gott liebt dich, wenn du ihm nachfolgst. Gott liebt dich, wenn du ihm nicht nachfolgst. Gott liebt dich, wenn du versagst. Gott liebt dich, wenn du nicht versagst. Gottes Liebe ist nicht an deiner Leistung verknüpft oder gegründet. Gottes Liebe ist dort am Kreuz in Jesus Christus gegründet, in seinem Sohn. Und wenn du das verstanden hast, dass Gott dich liebt, auch wenn du versagst, auch wenn du ihn nicht liebst, dann hast du das Wesen Gottes ein Stück weit verstanden, seinen Charakter verstanden. Und es wird dich in deinem Leben verändern. Gott zu lieben ist erst dann möglich, wenn wir seine Existenz akzeptiert haben. Wenn wir verstanden haben, wie sehr er uns liebt und was er für uns getan hat. Es geht um Beziehung. Wir können erst dann jemanden lieben, wenn wir eine Beziehung zu dieser Person haben. Hast du eine Beziehung zu Gott, lieber Zuhörer? Hast du eine gute Beziehung zu Gott? Hast du verstanden, wie sehr Gott dich liebt? Wir können es nur ansatzweise verstehen. Wir könnten 300 Jahre alt werden und jeden Tag über die Liebe nachdenken. Wir würden es nicht verstehen. Nicht ganz. Aber das, was Gott uns offenbart, die Erkenntnis, die er uns schenkt, sie reicht zu erkennen, wie groß Gott ist für uns. Jesus, er fordert uns auf, Gott zu lieben. Hat er denn das Recht dazu? Darf er das eigentlich? In der Bibel steht über Jesus geschrieben, dass er sagt, ich und der Vater sind eins. Johannes schreibt über ihn, Gott war das Wort und das Wort ward Fleisch. Das ist auch Weihnachten, ja, kann man sagen. Gott wird Mensch. Jesus ist der fleischgewordene Gott. Und er darf es. Er darf Gebote aufstellen. Aber Jesus, er sagt noch mehr. Er sagt, wir sollen noch unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Wie ist das zu verstehen? Kann man das nicht voneinander trennen? Doppelgebot hin oder her? Warum muss ich meinen Nächsten lieben? Gott lieben, okay, Gott liebt mich ja auch, aber meinen Nächsten, der mir manchmal Schmerz und Kummer bereitet, der mich vielleicht verletzt, den soll ich lieben? In 1. Johannes 4,20 steht Folgendes. 1. Johannes 4,20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Der ist ein Lügner, wer seinen Nächsten nicht liebt. Man kann diese beiden Gebote nicht trennen. Das geht nicht. Wie geht es denn dann? Wie kann ich meinen Nächsten lieben wie mich selbst? Es gibt Menschen, die lesen hier auch noch was anderes raus. Die behaupten, Jesus hat gesagt, man soll sich selbst lieben und dann seinen Nächsten. Aber Jesus hat es nie so gesagt. Jesus ist davon ausgegangen, dass wir uns selbst lieben. Warum? Weil es in unserer Natur ist, in der Natur des Menschen. Erstmal sind wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und wir dürfen entscheiden, wir dürfen uns selbst entscheiden. Und diese Macht hat Gott uns gegeben, zu entscheiden. Es ist in unserer Natur, haben wir gesagt, dieses Ich. Ja, und wir würden uns selbst doch nie etwas Schlechtes wollen. Wir würden uns selbst auch nicht wehtun wollen. Es gibt Menschen, die tun es. Da stimmt was im Oberstübchen nicht. Aber wir würden uns doch selbst nicht schlecht behandeln wollen, oder? Und das ist, was Jesus hier mit anderen Worten sagt. Wir sollen uns so behandeln, wie wir auch behandelt werden wollen von unserem Nächsten. Wir sollen für unseren Nächsten nur das Beste wollen. Paulus, er schreibt im Hohelied der Liebe Folgendes. Das sind sehr herausfordernde Verse. 1. Korinther 13, 4 bis 7. Ich lese uns die Verse. 1. Korinther 13, 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Als ich diese Verse zu Hause las, dachte ich so, wow, wie herausfordernd sind diese Verse eigentlich. Und mir kamen zwei Gedanken auf. Der erste Gedanke, wie unvollkommen ich eigentlich in diesem ganzen Thema bin, wenn es um dieses Thema Liebe geht hier. wie ausbaufähig doch mein Leben noch ist und mein Charakter. Und der zweite Gedanke, ich musste an Jesus denken, der all das ist, was hier beschrieben wurde von Paulus. Eigentlich hat Paulus Jesus hier mit Worten gemalt. Wenn wir über Liebe sprechen, wie können wir dann nicht über Jesus sprechen, lieber Zuhörer? Manchmal, wenn ein Vorgesetzter auf der Arbeit oder ein Lehrer in der Schule oder sonst irgendeine Führungsperson Regeln aufstellt, Gebote aufstellt, dann sind sie manchmal aus der Luft gegriffen. Sie sind manchmal unberechtigt. Sie sind vielleicht nicht nachvollziehbar. Es ist vielleicht eine Befindlichkeit derjenigen Person. Und oft ist es auch so, dass der Regelaufsteller sich selbst nicht daran hält. Und wir sehen das und sagen uns dann auch, na gut, dann brauche ich es auch nicht befolgen. Dann mache ich das auch nicht. Vielleicht sind wir sowieso mit der Regel nicht einverstanden und machen es dann nicht. Wenn Jesus über das Gebot der Liebe spricht, dann ist das Gesetz. Es ist Gesetz. Dann müssen wir es befolgen, lieber Zuhörer. Es gibt keinen Interpretationsspielraum für uns. Wir dürfen nicht sagen, ja, Jesus hat es zwar gesagt, aber das ist ja nicht ganz so zu verstehen. Ja, Gott, ja, den haben wir ja lieb, der hat ja die Welt gemacht. Und unseren Nächsten lieben wir uns selbst. Na ja, gut, ich töte ja keinen. Ja, ich töte ja keinen, also alles ist super. Nein. Nein, nein, nein. Jesus hat es so gesagt, wie er es gemeint hat. Und so steht es auch in der Bibel geschrieben. Wir können Jesus auch daran messen. Wir können auf sein Leben schauen, wie er gelebt hat, was er getan hat in seinem Leben, hier auf der Erde. Und wir werden feststellen, dass er genau das befolgt hat, was er von anderen verlangt hat, was er gesagt hat. Er ist vollkommen in dem. Er ist absolut authentisch, zu 100%. Wir wollen heute das Abendmahl halten. Hier vorne ist alles aufgebaut. Und uns daran erinnern, was es bedeutet. Was es für uns bedeutet. Der Passionsweg Jesu, der uns so viele Beweise liefert, wie sehr Jesus seinem Vater gehorsam war, wie sehr er ihn liebte, aber auch wie sehr er uns Menschen liebte. Der ausgestreckte Jesus dort am Kreuz ist heute immer noch der lebende Beweis der Liebe Gottes zu uns. Myron Golden, auch ein Ami, er ist Investor und Unternehmensberater. Und er berät die Unternehmen auch unter gläubigen Aspekten, weil er Christ ist. Und er ist sehr reich geworden mit dem, was er tut. Und ihm wurde eine Frage gestellt in einem Interview. Und man fragte ihn, Myron, was ist das Schlimmste in deinem Leben gewesen, was du erleben musstest? Und Myron musste gar nicht lange nachdenken. Er sagte, das Schlimmste in meinem Leben war, als ich im Krankenhaus war und meinem Sohn beim Sterben zusehen musste. Ich musste mit ansehen, wie meine Familie gelitten hat, meine Frau, meine anderen Kinder. Ich sah in ihren Augen Trauer, Leid, Kummer, Schmerz, Verzweiflung. Und ich konnte nichts tun. Ich hätte alles gegeben, alles, was ich hatte, um meinen Sohn das Leben zu retten. Doch ich konnte es nicht. Und als ich diese Aussage so hörte, dachte ich so, es geht einem genauso, oder? Man würde für seine Kinder alles geben. Alles tun. Doch Myron, er nutzte diese Gelegenheit und sagte weiter, er sagte, das ist der Unterschied zwischen Gott und uns Menschen. Gott hat seinen Sohn beim Sterben zugesehen. Und er konnte etwas tun. Er hätte nur ein Wort sagen brauchen. Nur mit dem Finger zuschnipsen. Und sein Sohn, der so gelitten hat, den man so verachtet hat, misshandelt hat, wäre gerettet. Aber er tat es nicht. Warum? weil er uns Menschen so sehr lieb hat. Weil er wusste, wenn er das tut, gehen wir verloren. Dann haben wir keine Rettung. Gott wusste, wie sehr sein Sohn ihn liebte, und dennoch ließ er ihn am Kreuz sterben. Er geht sogar einen Schritt weiter, er musste ihn sogar verlassen. Weil Jesus unsere Sünden trug. Meine und deine Sünden, lieber Zuhörer. Das ist die Liebe Gottes. In Johannes 3,16, das ist der goldene Vers der Bibel, da wird das Ganze gut beschrieben. Durch diesen Vers haben sich viele Menschen schon bekehrt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist die Botschaft. Wenn wir über die Liebe Gottes sprechen, über die Liebe Jesu sprechen, dann soll es uns verändern, lieber Zuhörer. Es soll uns dazu führen, dass wir Gott und Jesus noch mehr lieben. Jesus hatte keine Diener und trotzdem nannte man ihn Meister. Jesus hatte keinen Abschluss und trotzdem sagte man zu ihm Lehrer. Jesus hatte keine Medizin, man nannte ihn Heiler. Er hat keine Schlachten gekämpft und doch hat er die Welt erobert. Er hat den Tod besiegt. Er hatte keine Sünde und wurde dennoch verurteilt und getötet. Man hat ihn begraben, doch er lebt. Er lebt heute. Und diese Gewissheit dürfen wir haben. Lieber Zuhörer, lasst uns auf Jesu Worte achten. Lasst uns sein Gebot befolgen, das erste und höchste Gebot. Lasst es uns in unserem Leben sichtbar machen, dass wir es befolgen. Amen. Der Herr segne uns im Nachdenken. Wir beten noch. Jemand ein Gebet hat, darf er gerne laut beten. Vater im Himmel, wir kommen zu dir. Wir danken dir, Herr, für dein Wort. Wir danken dir, ja, dass wir die Situation, die du erlebt hast, nachvollziehen können, wenn wir deine Schrift lesen. Danke, Herr, dass du uns das Gebot gegeben hast, dich zu lieben, dir treu zu sein mit allem, was wir haben und unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Herr, bitte hilf uns, diesem Gebot nachzukommen. Hilf uns zu verstehen, ja, in was deine Liebe gegründet ist, Herr, und zu erkennen, was du für uns getan hast. Danke, Herr, für diese Gelegenheit, auch heute das Mahl hier, das Abendmahl abhalten zu können. Bitte segne uns im Nachdenken. Und wir wollen dich loben und preisen dafür. Amen.